Herzlich willkommen zum Shipleader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Sebastian Purps-Pardigol. Gemeinsam sind wir aus dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist, lieber Sebastian, und schön, dass du mit dabei bist, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ja, Sebastian, ich freue mich sehr, dass du ja ziemlich schnell und spontan zugesagt hast, nachdem ich von Peter dein Buch empfohlen bekommen habe, Führen mit Hirn. Und Führen mit Hirn ist irgendwie, klingt das als eine gute Ergänzung, dachte ich mir und habe natürlich auch reingeschaut und dachte, jawohl, also das sind einfach neurobiologische Erkenntnisse, die einiges, was wir auf dem Herzen haben, was wir auch erfahren haben, ganz praktisch. Peter ist ja schon 66, also wirklich erfahren, auch in Führen, war selber Geschäftsführer und seit einigen Jahren auch in der Personalberatung aktiv und mit Menschen unterwegs im Systemischen als Coach. Und im individualpsychologischen Bereich. Und da ergänzt sich dieser neurobiologische Bereich. Aber erstmal zu deiner Person, Sebastian. Auf deiner Homepage habe ich gesehen, also du bist nicht ganz im besten Baujahr geboren, also 76 bist du geboren. Also das Beste wäre 78. Hast an der Medizinischen Hochschule in Hannover studiert, parallel journalistisch tätig gewesen. Und dann, was ich auch sehr interessant fand, du hast bei Sony angefangen. Hast halt digitale Geschäftsfelder aufgebaut und hast so, ja, einfach bist deinen Weg gegangen bis hin, dass du 2008 dich zum Führungskräftecoach und Organisationsberater entwickelt hast. Das kann man schön auf deiner Homepage sehen. Autor, Redner, Trainer, Berater und Mensch. Mich würde interessieren, was macht dich denn als Menschen noch aus? Was müssen unsere Hörer und Hörerinnen von dir wissen?
Ich habe einen kleinen Sohn. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Der ist 7 Jahre alt jetzt.
Wow.
Und das ist für mich so, ich habe mit 19 angefangen mit Persönlichkeitstrainings und habe ganz viel während der parallel zu meiner klassischen Karriere so an mir gearbeitet und auch die ganzen Ausbildungen gemacht, die man so braucht, wenn man sich, so wie ich, 2008 dann selbstständig macht. Mhm. Mit dem, was ich jetzt tue. Und mein kleiner Sohn, seit der auf der Welt ist, das ist nochmal eine ganz starke Triebfeder, noch mehr an mir zu arbeiten und noch mehr aufzuräumen in mir, in meiner Seele. Aus dem Wunsch heraus, dass ich der bestmögliche Vater für ihn sein kann. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich das merke, dass ich nicht ganz so präsent bin, wie ich mir das wünschte, dass ich nicht ganz so bei ihm bin, wie ich mir das wünschte, weil ich in Gedanken irgendwie noch fortgetragen bin, weil es vielleicht tagesaktuelle Sachen sind oder manche vielleicht auch ganz alte Sachen, die dann noch so ein bisschen in mir schlummern. Und ich habe so einen ganz, ganz tiefen Wunsch, so gut wie möglich für ihn da zu sein. Und das sorgt dafür, dass ich begonnen habe, sehr intensiv an mir zu arbeiten. Ja.
Wow.
Das ist, glaube ich, wichtig.
Mhm. Also vielen Dank auch für dein offenes Teilen, Sebastian. Kann ich super auch nachvollziehen. Also unser Jüngster, wir haben 3 Kinder, wird 7 nächste Woche.
Ja.
Von daher ein sehr, sehr schönes Alter auch. Und interessant, wie du das erzählst, also innerlich aufräumen, habe ich jetzt auch gehört, oder?
Ja. Ne?
Wie kam das? Kam das durch deinen Sohn jetzt? Hast du da selber Erfahrung gemacht? Wie bist du aufgewachsen? Wir sagen bei Führen mit Herz, Kindheitserinnerungen prägen uns und prägen auch die Art und Weise, wie wir führen und wie wir leben. Und das ist so, was ich so ein bisschen gerade bei dir auch rausgehört habe.
Ja, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 5 war. Mhm. Und meine Frau und ich, wir sind auch getrennt, geschieden. Mhm. Wir sind beide, kommen beide aus Elternhäusern, wo Trennungen stattfanden. Und wir haben das beide nicht so schön erlebt. Mhm. Als wir uns getrennt haben, haben wir gesagt, das Allerwichtigste ist für uns, dass es unserem Sohn gut geht. Mhm. So, das hat die allerhöchste Prio. Und das heißt, wir haben sehr viel dafür getan, dass, dass es da niemals dazu kommen würde, dass wir auf seinem Rücken irgendwas austragen. Und das hat stattgefunden dadurch, dass wir beide sehr intensiv in den Monaten nach der Trennung, meine Frau noch deutlich intensiver als ich, daran gearbeitet haben, all das an Verletzungen oder Groll oder was es geben könnte. Also wir haben uns nicht getrennt, weil es Streit gab, sondern weil es irgendwie nicht passte. Und trotzdem ist das ja eine schmerzhafte Entscheidung. Und wir haben beide daran gearbeitet, sie noch mehr, also sie hat da deutlich mehr Gas gegeben, dass es nicht viel gibt, was zwischen uns sein könnte. Und wir haben das jetzt, also wir waren eine längere Zeit getrennt und haben dann letztes Jahr die Scheidung durchlebt. Und das war nochmal sehr, sehr spannend, weil wir dachten, ach, wir suchen uns einen Anwalt und der macht das. Und wir waren uns total einig. Und der wollte so ein bisschen Zwietracht zwischen uns sehen. Wir mutmaßen, der wollte einfach den Streitwert hochtreiben. Und haben dann festgestellt, dass dieser Angriff von außen dazu führte, dass wir noch mal enger zusammenwuchsen und merkten, wo unsere Prioritäten sind. Und die Prioritäten sind erstens, wir wollen die bestmöglichen Eltern für unseren Sohn sein. Und zweitens, wir wollen ein harmonisches Miteinander haben. Und dieser Anwalt, der da vorübergehend, den haben wir dann auch wieder gefeuert, kam, hat uns einfach mal gezeigt, wie gut wir da zusammengewachsen sind. Aber das ist jetzt tatsächlich harte Arbeit gewesen in der Zeit davor. Und der Grund ist, dass wir beide erlebt haben, wie es anders sein kann und dass wir beide, du sagtest ja, die Kindheit prägt, dass wir beide merken, wie unangenehm das sein kann. So, das ist so meine Kindheit. Also ich hatte jetzt keine wahnsinnig unglückliche Kindheit. Also wenn ich mich erinnere ich mich an ganz, ganz viele schöne Dinge in meiner Kindheit. Insbesondere an meine Großeltern, die ganz viel kompensiert haben und sehr für mich da waren. Ich habe bis heute zu einem meiner Elternteile ein sehr gutes Verhältnis. So, und solche Sachen prägen. Und ich glaube, diese Spannung, die da erzeugt wurde durch diese frühkindlichen Erfahrungen bei mir, die haben einen großen Einfluss darauf gehabt, dass ich so intensiv an mir arbeitete und dass ich dann letztlich auch diesen Weg eingeschlagen bin, den ich irgendwann begonnen habe, also gerade beruflich, weil viele Jahre, ich meine, ich war bei Sony Music, digitale Geschäftsfelder, was will man mehr?
Ja, genau. Dann war ich,
ne, hab Anastasia, Jennifer Lopez, Lethal Dean, Leute kennengelernt. Dann im Sony Center am Potsdamer Platz gesessen, das war schon super. Aber ich weiß ganz genau, dass ich damals mich schon fragte, okay, aber welche Sinnhaftigkeit macht meine Arbeit? Und dann bin ich zu Ericsson gekommen, habe einen weltweiten Bereich aufgebaut, so die strategischen Allianzen. Und auch da immer die Frage, oh, was bringt das eigentlich? Ich habe aber parallel dazu die ganzen Ausbildungen gemacht. Und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Dann war noch ein kurzer Einschub bei der Swisscom, da bei der Diversifizierungsstrategie mitgemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und hatte immer den Wunsch, mit Menschen zu arbeiten. Das mache ich bis heute.
Das heißt, wenn ich dich jetzt so höre, und für uns ist ja auch so ein Kennenlernen, auch jetzt mit dem Shipleader, ne? Dann haben deine Kindheitserinnerungen oder das, was du auch erlebt hast, so in dir gearbeitet, dass du, ich glaube mit 19 hast du gesagt, hast du schon angefangen, die ersten Ausbildungen auch parallel zu machen. Also das hat dich schon positiv vielleicht, also negativ und positiv verfolgt, dass du dich da auf den Weg gemacht hast. Habe ich das richtig so gehört?
Genau. Es gibt immer so zwei Seiten einer Medaille. So, mir war das damals nicht so bewusst, wo das herkam, aber ich hatte diese Neugierde schon nach dieser Art von Arbeit in mir.
Und dann hast du, man hat ja gehört, ne, was du alles erlebt hast. Ich war auch eine Zeitweise auch ein bisschen mit einer Band unterwegs und kann mir das vorstellen, was das ausmacht. Aber du hast schon gesagt, irgendwie hast du dir damals auch den Gedanken gemacht, hey, welchen Sinn, ne? Was zeichnet mein Leben aus, war so ein Espresso in unserem Shipleader in den letzten Wochen. Und das war so eine Frage, die dich getrieben hat und dich auf den Weg gebracht hat zu dem, wo du jetzt heute stehst, ne?
Genau. Ja.
Was waren da, was hast du auf diesem Weg, was ist dir da begegnet? Was waren da so Zeichen, wo du gemerkt hast, okay, ich bin da auf dem richtigen Weg und da möchte ich mehr von erfahren?
Naja, es war während dieser Arbeit, wenn ich so bei Persönlichkeitstrainings gewesen bin, war es immer wieder der Moment, wenn ich erlebte, wie schnell bei manchen Menschen eine Veränderung möglich ist und wie schnell dann eine Erleichterung stattfindet oder sowas wie Heilung stattfindet. Und das war immer etwas, was mich sehr geprägt hat. Also ich würde den Begriff Heilung jetzt im Business-Kontext nicht so sehr nutzen. Also ich bin ja hauptsächlich im Business-Kontext unterwegs. Aber so zwischen uns kann ich schon sagen, dass es darum, schau mal, ganz oft in der Arbeit, wenn ich zum Beispiel Unternehmen zeige, wie sie eine bessere Unternehmenskultur kultivieren können, hat es ganz, ganz viel damit zu tun, dass sich Beziehungskulturen zwischen Menschen verbessern. Mhm. Und das ist für mich schon so eine Qualität von Heilung, ne? Wenn die Menschen plötzlich anders miteinander sprechen, wenn sie nicht mehr so viele Vorbehalte übereinander in sich tragen, sondern in der Lage sind, das Unausgesprochene auszusprechen, sich einander näher kommen. Mhm. Weißt du, wir haben ja alle dieses neurobiologische Grundbedürfnis von Verbundenheit in uns. Mhm. Und das schaltet sich ja nicht ab, nur weil wir morgens ins Büro gehen. Und wenn es gelingt, dass Menschen dieses Grundbedürfnis auch in ihrem Arbeitskontext erleben können, dann ist das für mich ein riesiger Schritt nach vorn. Das ist für mich so, wo ich weiß, denen geht's besser danach. Das höre ich ja, das kriege ich auch als Feedback ganz, ganz oft. Mhm. Wenn Vertrauen wächst, wenn Verständnis füreinander wächst, wenn unausgesprochene Dinge ausgesprochen werden. Und man kann ja sie auch messen. Also es gibt ja Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die machen Mitarbeiterbefragungen vorher und nachher und du siehst dann signifikante Verbesserungen in der Mitarbeiterzufriedenheit, wenn die anfangen, anders miteinander zu arbeiten.
Und das ist das Interessante bei dir. Also wir haben jetzt einiges aus deinem Leben jetzt auch schon gehört und wenn wir dann den Bogen schlagen zu dem, was du machst seit 2008 in der Unternehmensentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung tätig bist, einiges erfahren hast, praktisch und auch fundiert, ne? Also Führen mit Hirn ist ja eins deiner Bücher, da kann man einiges nachlesen. Was würdest du denn sagen, wenn wir es koppeln auch mit Führen mit Herz, was zeichnet aus deiner praktischen Erfahrung auch eine, oder was würdest du sagen, was zeichnet eine Führungspersönlichkeit mit Herz aus?
Naja, dieser Titel Führen mit Hirn, dann habe ich auch schon ganz oft gehört, eigentlich müsste es doch Führen mit Hirn und Herz heißen. Und der Titel ist ja bewusst provokant. Also der impliziert ja, dass man vorher kein Hirn hatte. Das ist ganz lustig. Ich habe das von einigen schon gehört, die das ihren Chefs geschenkt haben, das Buch. Und da gab es manchmal komische Rückmeldungen. Wie, was meint ihr denn? Habe ich irgendwie kein Hirn bei der Führung oder so? Worum es ja bei Führen mit Hirn geht, ist, man könnte auch sagen, auf eine Art und Weise zu führen, dass es gehirngerecht ist. Und nur weil wir über das Gehirn sprechen, heißt es ja nicht, dass wir das Herz draußen lassen. Ich habe es ja gerade schon benannt, dieser neurobiologische Aspekt von Verbundenheit, da geht es natürlich voll ums Herz. Ne? Also wenn eine Sache mit dem Herzen verbunden ist, dann ist es Beziehungen, Bindungen. So und was passiert, wenn wir eine Bindung zu jemandem anders spüren, ist, dass unser Gehirn Oxytocin ausschüttet. Mhm, den gleichen Botenstoff, den übrigens auch unsere Mütter in ihrem Hirn hatten, kurz nachdem sie uns zur Welt gebracht haben. So das Gehirn und das Herz arbeiten ja sehr eng miteinander zusammen. Und das Hirn kriegt ja sehr viele Informationen aus dem Körper. Und im Gehirn passiert ganz viel, wenn wir etwas tun, was dem Herzen gut tut. Jetzt habe ich bewusst den Begriff Herz bei mir nicht reingenommen, weil ich in den Jahren, bevor ich das Buch geschrieben habe, die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit diesem Thema Neurowissenschaft viele Menschen erreiche, die für die, sagen wir mal in Anführungszeichen, eher weichen Themen jetzt nicht so sehr zu begeistern sind. Aber wenn ich da mal, machen wir es mal konkret, ein Workshop, an den ich mich erinnere, da war eine ganze Gruppe von Tradern, also Leute, die da mit ihren teilweise mehrere hunderttausend Euro teuren Autos vorgefahren kamen, so richtige Silberrücken. So nach 2-3 Tagen in dem Workshop mit denen, oder es waren Trainings, war kein Workshop, standen die da und sagten, boah, wir fühlen uns so verbunden zueinander, da ist so viel Vertrauen. Und das ist deswegen geschehen, weil ich den vorher ganz detailliert unter anderem erklärt habe, dass Verbundenheit ein neurobiologisches Grundbedürfnis ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, Verbundenheit zueinander zu fühlen, dass es sogar hilfreich ist, wenn man Vertrauen und Verbundenheit fühlt, weil dann bestimmte Bereiche des Gehirns mehr aktiviert werden und man am Ende mehr Zugriff auf die in einem liegenden Potenziale hat. Und wenn ich über diese Schiene komme, dann kriege ich die Silberrücken, die Alpha-Tiere richtig gut erreicht. Die Zahlen, Daten, Fakten mögen, kriege ich richtig gut erreicht. Und interessanterweise die das sowieso toll finden, für die ist es nur eine Bestätigung. Die sagen, ach, endlich sagt's mal einer. Ja. So, wenn ich aber mit dem Begriff Herz kommen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da bei vielen erstmal eine Mauer hochfährt.
Also super von dir zu hören, weil ich bin einer, der sagt, oh ja, da fühle ich mich bestätigt. Ne? Ich lese in deinem Buch und lese über Verbundenheit, über Vertrauen und denke, ja klar, ja genau. Ne? Also so habe ich das für mich erlebt. Ich komme natürlich aus einer Branche, die im Unterschied zum Business war. Also ich war viel in der Jugendarbeit als Diakon unterwegs und da erlebt man das natürlich, was mit Menschen passiert. Und jetzt ist das Interessante, mit Führen mit Herz bekommen wir tatsächlich auch positive Rückmeldungen. Auch Männer fühlen sich immer mehr angesprochen. Frauen könnte man sagen, sowieso. Ne? Also da verändert sich auch was? Ich weiß nicht, ob du das auch wahrgenommen hast, so auch in den letzten 10 Jahren, vielleicht auch aus der jüngeren Generation von Führungskräften, dass da mehr bewusst ist, da muss ich was tun, da muss ich was verändern, also auch auf Arbeit. Ne? Das ist das, was wir auch mitbekommen, aber natürlich dann von dir zu hören, die sich mit dem Gehirn beschäftigen und das erklären können, dass es tatsächlich so ist und sogar notwendig ist, damit Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können. Das ist natürlich nochmal toll. Ich habe eine Sache gelesen oder wahrgenommen. Du beschreibst, dass es immer an der Führungskraft liegt. Also wenn Unternehmen Kultur verändern wollen oder Schwierigkeiten haben, dann muss es bei der Führungskraft beginnen. Beschreib mal da die Erfahrung. Also es liegt immer an der Führungskraft. Das ist so ein steiler Satz.
Ich weiß gar nicht, habe ich das so explizit gesagt? Ich glaube, das erste Kapitel im ersten Buch, das jetzt auch schon 6 Jahre, 7 Jahre her, als es rauskam, ich glaube, das war Urknall, der Wandel beginnt bei Ihnen selbst. Also ich sage jetzt nicht, es ist immer die Führungskraft, sondern ich sage, wenn Sie als Führungskraft Veränderung wollen, dann müssen Sie auch an sich arbeiten. Also was man nicht erwarten kann als Führungskraft, ist, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt hier Kulturwandel, liebe Mitarbeitende, macht mal und dann lehnt man sich dezent zurück. Aus mehreren Gründen. Grund 1, es gab schon so viel Change, Veränderungs-, Reorganisations-, sonst was Prozesse. Die Mitarbeitenden sind teilweise müde. Die denken sich, okay, wir sind nächste Sau durchs Dorf getragen. Getrieben heißt das ja. Wenn ich als Führungskraft ernsthaften Kulturwandel möchte, dann wäre ich gut daran beraten, bei mir selbst zu beginnen. Denn du weißt ja, du hast ja selbst Kinder, ne? Sag dein Kind, was es tun soll, oder verhalte dich so. Also woran orientiert es sich mehr? Weniger an dem Gesagten, vielmehr an dem, was es bei dir sieht. Und ob wir es wollen oder nicht, Führungskräfte sind so ein bisschen, wir sind doch alle so geprägt. Wir haben alle für gewöhnlich eine Mutter und einen Vater gehabt, also oder irgendeine andere Bezugsperson. Und in einer Organisation mit Hierarchien, und die meisten sind mit Hierarchien, und ich halte das auch gar nicht für so schlecht. Also es gibt ja immer wieder diese Ideen von hierarchiefreien Organisationen. Ich glaube, das funktioniert für manche Menschen, und zugleich glaube ich, für viele Menschen ist es total hilfreich, mit den Hierarchien unterwegs zu sein. Mhm. So, das heißt aber, wenn du in dieser Hierarchie eine Führungskraft bist, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Mitarbeitenden zu dir hinschauen und gucken, was tut er. Und wenn du sagst, ich nenne dir mal das krasseste Negativbeispiel. Ganz zu Beginn meiner Arbeit war ich bei einem mittelständischen Unternehmen, also das war 2009, 2010, mittelständisches Unternehmen. Die hatten einen neuen Geschäftsführer, den hatten sie von einem Konzern geholt, und der wollte Kulturwandel. Und das Erste, was er machte, es gab vor dem Gebäude gab es Parkplätze. Und dann hat er zwei Parkplätze zusammenlegen lassen und das zu einem Parkplatz gemacht, damit er da besser parken konnte. So. Ja. Also ich könnte jetzt noch weitere Geschichten erzählen, was der alles gemacht hat, aber das war komplett konträr zu dem, worum es eigentlich ging. Ich nenne ja ein positives Beispiel. Als die Otto Group mit einem Kulturwandel begann, hat sich der Vorstand regelmäßig jeden Monat für 1-2 Tage zusammengesetzt und die haben angefangen, miteinander zu arbeiten, ihre eigenen Beziehungen zu klären. Und das haben die Mitarbeitenden mitbekommen. Und das war so ein Positivbeispiel für, okay, die meinen das ernst. Die beginnen anders miteinander zu arbeiten. Die, also Alexander Birken, der CEO von der Otto Group, sagte mal zu mir, früher waren wir alle wie Klassensprecher bei uns hier im Vorstand. Und durch diese Klärungsarbeit, die wir gemacht haben, haben wir irgendwann begonnen, alle gemeinsam an einem Strang zu ziehen. So, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wenn du Wandel willst, musst du ihn mitleben. Ansonsten fragen sich die Mitarbeitenden aber, warum sollen wir uns verändern, wenn der Chef es immer noch so genauso macht wie früher.
Wow, also da geht's ja Verbundenheit und Vertrauen. Wenn ich das Beispiel aufgreife, der Otto Group, das heißt wirklich, kann man sich vorstellen, die haben sich getroffen, haben erstmal ihre Beziehungen zueinander geklärt.
Ja.
Ne? Habe ich das so richtig gehört. Und es koppelt sich ja auch wieder mit dem, was du von dir persönlich erzählt hast, ne? Und mit dem ich auch sehr viel anfangen kann. Also mit mir selber auch einen Weg zu gehen, die Beziehung zu mir selber zu klären. Ne? So was habe ich mitbekommen, auch aus meinem Leben heraus, um damit dann mit mir und dann mit anderen besser umgehen zu können. Und da gibt es Unternehmen, einen Vorstand, der sich trifft und die Beziehungen zueinander klärt.
Yep. Das ist übrigens, also wenn Unternehmen mich fragen, okay, ich habe das ja oft, dass Vorstände oder CEOs anrufen und sagen, wie können wir anfangen? Und dann sage ich mir, naja, es gibt so mehrere Ebenen. Also zum einen, es gibt so ein offenes Training, Kulturwandel-Tools nennt sich das. Und da sage ich, empfehle ich, kommen Sie vorbei oder schicken Sie 2-3 Mitarbeitende, dann kriegen Sie erstmal ganz viele Tools an die Hand, die Ihnen helfen, so einen Kulturwandel voranzutreiben. Denn aus meiner Sicht sollten externe Berater nicht so viel Zeit bei einem Unternehmen verbringen, das sich mit Kulturwandel beschäftigt. Also um den Kulturwandel zu begleiten, das ist eigentlich etwas, was aus der Organisation entstehen sollte. Mhm. Und das Zweite, was ich immer wieder empfehle, ist, dass ich sage, okay, Sie als Vorstand, Sie als Geschäftsführung, Sie müssen im Grunde genommen 2-3 Dinge für sich tun. Erstens, Sie müssen mit Ihren Kollegen, also Sie im Vorstand oder Sie in der Geschäftsführung, ziehen sich 2 Tage zurück und arbeiten Sie mal daran, warum wollen wir eigentlich diesen Wandel? Was wollen wir damit erreichen? Also worum geht's uns wirklich? Und klären Sie Ihre Beziehung. Und das sind so einige der wenigen Momente, wo ich dann teilweise auch mit Organisationen zusammenarbeite, wo ich sage, okay, da kann ich Sie gern begleiten oder ich nenne Ihnen jemanden, den ich kenne, der Sie da gut begleiten kann in so einem Prozess. Das Zweite, was ich empfehle, ist, dass ich sage, geben Sie die Verantwortung für den Prozess in die Organisation, finden Sie Menschen, die diesen Wandel vorantreiben und legitimieren Sie den. Also geben Sie denen wirklich das in die Hand und sprechen Sie mit denen Regeln ab. Wie dürft ihr arbeiten? Was braucht ihr von uns als Vorstand? Was brauchen wir als Vorstand von euch? Und so weiter. Und das Dritte ist, kommunizieren Sie. Regelmäßig. Ich sage mal, es ist wie mit dem Zähneputzen. Es lohnt sich, das öfter zu tun. Kommunizieren Sie regelmäßig in die Organisation, dass Sie den Kulturwandel wollen und warum Sie ihn wollen. Denn damit machen Sie die Arbeit derer leichter, die diesen Kulturwandel vorantreiben. Kulturwandelprozesse sollten nicht von der obersten Führungsebene vorangetrieben werden, weil dann ist es wieder eine Häuptlingsveranstaltung. Solche Prozesse sollten von Menschen aus verschiedensten Bereichen der Organisation, aus verschiedensten Hierarchieebenen der Organisation vorangetrieben werden, weil dann ist es deren Baby. Und da reden wir jetzt über ein zweites neurobiologisches Grundbedürfnis, dem Bedürfnis von, ich nenne das, es gibt da mehrere Begriffe, die man es beschreiben kann. Man könnte sagen Wachstum, man könnte auch sagen Mitgestaltung, im Englischen kann man auch sagen Co-Creation. Im Grunde genommen geht es darum, mitmachen zu können. Und da sieht man schon bei kleinen Kindern, biete mal einem zweijährigen Kind Lego-Bausteine oder Süßigkeiten an. Die meisten entscheiden sich für die Lego-Bausteine, weil es das Grundbedürfnis von Gestaltung so viel stärker ausgeprägt ist als der Bedarf nach Schokolade. So, und das ist etwas, das begleitet uns für den Rest unseres Lebens. Und wenn dieses Grundbedürfnis eingeschränkt ist, dann, kann das massive Auswirkungen haben auf unser körperliches Wohlbefinden, frühere Erkrankungen, solche Sachen.
Da kommen wir nachher gerne auch noch mal drauf, weil genau darum geht's ja, ne? Also da verändert sich ja, da verändert sich ja tatsächlich einiges. Ich stelle mir jetzt gerade Kinder eben vor, ne, die mitgestalten dürfen. In dem Alter ist das normal, hoffentlich, wobei das dann im Laufe der Jahre sich auch verändert. Ne? Im Kindergarten kann man viel mehr mitgestalten, in der Schule kommen wir da schon wieder an Grenzen, da wollen wir heute gar nicht so richtig hineingehen, aber irgendwie lernen wir in unserer Kultur immer weniger mitzugestalten, die meisten zumindest, ne? Wenn du nicht irgendwo eine verantwortliche Position hast. Was braucht es denn da für Führungskräfte, für Geschäftsführer, für Chefs, Teamleiter, egal, die das dann zulassen können, weil das ist ja dann schon, also wenn ich mir das vorstelle, du sagst, hey, gebt die Verantwortung in die Hände der Mitarbeiter, dass die den Kulturwandel quasi selber planen und umsetzen. Was muss denn da eine Führungskraft mitbringen an der Stelle?
Na, es kommt darauf an, welche Ebene du dir anschaust. Für gewöhnlich ist es für den Vorstand und die Geschäftsführung einfacher, da loszulassen. Das erlebe ich ganz oft. Schwieriger ist es für das mittlere Management. Denn da passiert ja dann plötzlich Folgendes, und das erlebst du auch im Kontext von agiler Zusammenarbeit, deren Rollenverständnis oder das Rollenmodell verändert sich. Und das ist eine der größten Herausforderungen für Organisationen, die sich in Transformationsprozessen hin zu agileren Formen von Zusammenarbeit beispielsweise befinden oder die grundsätzlich sich mit dem Thema Kulturwandel auch beschäftigen. Denn das tradierte Rollenmodell ist ja oftmals meine Sekretärin, mein Auto, meine große Visitenkarte. Und das ist für manche, ist das wie so eine Art Schutzpanzer. Und der verändert sich ja dann. Also wenn du nicht mehr die Führungskraft bist, die alle Entscheidungen trifft, wenn du nicht mehr die Führungskraft bist, die alle Verantwortung hat, sondern wenn du beginnst, das in die Mannschaft reinzugehen, dann kann das für manche, und das ist die Rückmeldung, die ich auch von vielen CEOs bekomme, führt das zu einer Unsicherheit und zu der Frage, wofür bin ich eigentlich da? Und was daraus resultiert, ist ein Prozess von Persönlichkeitsentwicklung, der im Grunde genommen stattfindet, weil diese Menschen, die dann plötzlich ihren Schutzpanzer ablegen, also all ihre Statussymbole so ein bisschen zur Seite schieben, die müssen sich dann, also nicht alle, aber manche müssen sich dann mit sich selbst beschäftigen. Und wenn du so einen Schutzpanzer abnimmst, da sind manchmal auch verletzliche Menschen drunter, die einen Grund hatten, warum sie diesen Schutzpanzer trugen. Und für Personalabteilung bedeutet das, dass Führungskräfteentwicklung immer mehr auch bedeutet Persönlichkeitsentwicklungsarbeit und nicht nur die nächsten Tools zu vermitteln. Und in meinem zweiten Buch Digitalisieren mit Hirn schreibe ich ganz hinten, ich glaube im 6. oder 7. Kapitel über einen Aspekt der Demut von Führungskräften. Und das ist tatsächlich etwas, was ich für einen der wesentlichen Faktoren halte, für einen der wesentlichen Faktoren halte, dass Führungskräfte beginnen, eine demütige Haltung in sich zu entwickeln. Und man kann das sehen, also demütige Führungskräfte, es gibt Studien, Bradley Owens ist einer der Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe für mein zweites Buch. Der hat mir ein Riesenpaket von Informationen rübergeschoben. Die haben weltweit Tausende von Führungskräften interviewt, haben sich anonymisiert, 360-Grad-Feedbacks aus Organisationen geben lassen, haben das alles durchanalysiert und kamen zu dem Ergebnis, Mitarbeitende von demütigen Führungskräften sind loyaler, leisten mehr und entwickeln sich schneller. Und da muss man halt gucken, und das hat Bradley uns auch ganz schön beschrieben, woran erkennt man eine demütige Führungskraft.
Genau.
Ne, und das sind drei Faktoren. Das eine ist, eine demütige Führungskraft ist in der Lage, die eigenen Limitierungen und Fehler offen einzugestehen und auch zu benennen. Und dadurch wird sie zu einem Rollenmodell für die Mitarbeitenden, wenn die mal an Grenzen kommen, dass sie sich erinnern, Mensch, mein Chef hatte doch immer auch an der Stelle ein Thema und hat es irgendwie überwunden. Das zweite, demütige Führungskraft weiß um die Stärken seiner Mitarbeitenden, benennt die oft. Und drittens, eine demütige Führungskraft ist in der Lage, die eigene Sichtweise, die eigene Position immer wieder zu hinterfragen und sich dadurch persönlich weiterzuentwickeln. Und das Wichtige dabei ist aber, dass diese Menschen, also du musst kompetent sein als Führungskraft, wenn du inkompetent bist und dann immer wieder über deine Schwächen redest, wie toll deine Mitarbeiter sind und ständig deine Meinung wechselst, dann denken alle, du bist ein Loser. Du musst kompetent sein in dem, was du tust. Und wenn du dann diese drei genannten Verhaltensweisen hinzubringst, dann hast du dieses wunderbare Ergebnis von loyaleren Mitarbeitenden, die bessere Ergebnisse bringen und sich überdurchschnittlich schnell entwickeln.
Demütige Führungskraft, also auch was wir bewegen sollten, ne? Natürlich, kompetent zu sein, fachlich kompetent, aber ich höre auch raus, wir müssen immer mehr auch eben führen, ne? Also eine Führungskraft, ja, die führt. Und wir sind ja im produzierenden Bereich auch viel unterwegs und da kommt man aus seiner Rolle als Fachkompetenter in so eine Führungsposition und das Führen ist dann nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der eigentlich viel zu wenig Raum hat, um das zu leben, was du ja auch schon beschrieben hast. Und ich würde gern darauf vielleicht auch nochmal zurückkommen, dass du ja unserem Hörer, unserer Hörerin nochmal ein bisschen nahe bringst, auch den Zahlen, Daten, Faktenbasierten, was da passiert, was auch die Erkenntnisse eben aus der neueren Hirnforschung sind, die das bestätigen, warum solche Sachen wie Verbundenheit, wie Vertrauen, was hast du noch? Also genau, Verbundenheit ist ein gutes Beruhigungsmittel in Momenten großer Verunsicherung und Angst. Habe ich zum Beispiel bei dir gelesen.
Genau.
Was hat das? Ja, erklär mal so, was hat das mit unserem Hirn? Was passiert da? Und vielleicht dann auch aus deinem reichen Schatz auch an Erfahrungen in Unternehmen ein, zwei Beispiele zu nennen.
Naja, in dem Moment, wenn wir Verbundenheit erleben, schüttet unser Gehirn Oxytocin aus. Oxytocin ist ein Bindungshormon. Das schütten, hatte ich vorhin kurz erwähnt, auch unsere Mütter aus, kurz nachdem sie uns geboren haben. Und dieses Bindungshormon macht was ganz Wunderbares. Es legt sich in unserem Gehirn an die sogenannte Amygdala. Die Amygdala, das ist der Teil unseres Gehirns, der aktiv wird, wenn wir Emotionen verarbeiten, wenn wir eine Gefahr wahrnehmen, beispielsweise, weil eine Reorganisation stattfindet oder weil Homeoffice und Covid und all sowas. So, und wenn die Amygdala aktiv ist oder zu aktiv ist, dann schickt die unser Gehirn in eine neuronale Übererregung. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Zugriff auf unsere höher entwickelten neuronalen Netzwerke. So, und wenn du Verbundenheit fühlst in solchen Situationen und Oxytocin ausgeschüttet wird, dann beruhigt das die Amygdala und du hast wieder mehr Zugriff auf das, was in dir verborgen ist. Also du kriegst mehr Ruhe in der Birne.
Das bedeutet, Sebastian, wenn ich das richtig verstehe, also es kommt eine Situation, wir sagen, es sind Personen, Situationen, Ereignisse, die einen da ins, die Seele da ins Wanken bringen können, die Sicherheit zu verlieren und Bedeutung. Ja. Und da passiert Folgendes, also das passiert ja ziemlich schnell, ne? Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann passiert was und die Emotionen sind dann so stark, dass wir gar nicht mehr vom Gehirn her so reagieren können, wie wir das eigentlich wollten. Also das passiert ja ziemlich schnell, ne? Und dann.
Genau, du kennst das ja. Du gehst über die Straße, ein Auto kommt auf dich zugerast, du springst von der Straße runter. In dem Moment bist du in einer neuronalen Übererregung und hast in dem Moment nicht bestmöglichen Zugriff auf dein Hirn. Ich nenne dir eine andere Situation. Ich hatte das im letzten Sommer eine Situation, da ging es unserem kleinen Sohn nicht gut. Das war, letztlich hatte der nur ganz viel Stress im Kindergarten mit dem anderen Kind, hat uns das nicht erzählt. Und ihm ging es ganz schlecht. Und dann war also Kinderärztin und die hat ihm mit einer ganz komischen Diagnose hat ihr gesagt, fahren Sie mal in die MHH, lassen Sie ihn da mal untersuchen, also die medizinische Hochschule. Und auch die haben uns da Panik gemacht. Also wenn dir ein Arzt sagt, oh, wir müssen jetzt noch den Bluttest machen, in 3 Stunden wissen wir jetzt, ob wir Leukämie ausschließen können. Oh, alter Schwede, das ist Ausnahmezustand pur. Mhm. Und da kannst du nicht mehr viel machen. Da ist dein Gehirn in einer totalen neuronalen Überregung. Und glaub mir, all meine mentalen Techniken, all meine Atemtechniken, alles, was ich so kannte, funktioniert kaum noch. Mhm. Wenn dir ein Arzt sagt, es könnte sein, dass so das sind solche Situationen. Oder machen wir es mal weniger dramatisch. Sagen wir mal, du bist in einer Organisation und es findet und du hörst, okay, das findet eine Reorganisation statt und unser Bereich wird zugemacht. Also doch, das kann auch sehr, sehr dramatisch ja. sein. Ist genauso existenziell. Also ich will das jetzt nicht kleinreden. Was ich meine ist, es gibt Situationen, da passiert was in der Außenwelt und das führt zu so starken inneren emotionalen Reaktionen, dass du für eine Zeit lang nicht mehr Zugriff hast auf die höchstliegenden oder die höher entwickelten neuronalen Netzwerke. Oder machen wir es mal ganz konkret. Was ist denn ein höher entwickeltes neuronales Netzwerk? Zum Beispiel ein Netzwerk, was in der Lage ist, Empathie zu empfinden. Wenn du richtig Streit mit jemandem hast, bist du in einer starken emotionalen Überregung und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du in diesem Moment mitten im Streit ein hohes Maß an Empathie für dein Gegenüber entwickeln kannst. Mhm. So. Und ich nenne dir jetzt mal, du wolltest ja ein Beispiel. Nehmen wir das Unternehmen Phoenix Contact. Phoenix Contact, die kommen aus Blomberg. Blomberg ist im Norden Nordrhein-Westfalens. Die sind middle of nowhere. Oder ich zitiere mal den Geschäftsführer für Personal, Professor Gunter Ohlisch, der sagte damals, wir sind hier am Arsch der Welt. Da ist nicht viel drumherum. So, das heißt, stell dir vor, du lebst in Blomberg, hast einen Job bei Phoenix Contact, bist einer von den, ich weiß nicht wie viele, also insgesamt haben die, glaube ich, 12.000, 15.000 Mitarbeiter, ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf, und vor Ort sind das ein paar Tausend. 2008, 2009, Phoenix, Lehman Brothers geht pleite. Wir haben diesen ganzen Domino-Effekt auf die Weltwirtschaft bis hin zu die Automotive-Industrie macht eine richtige Talfahrt, schlimmer noch als in der Ölkrise des letzten Jahrhunderts. Und das bedeutet, dass die plötzlich in Kurzarbeit gehen müssen, weil die Auftragslage rasant von Monat zu Monat zu Monat runtergeht. Mhm. So, jetzt stell dir vor, du bist bei Phoenix Contact, hast vielleicht gerade dein Haus gekauft, merkst, die Bänder in der Produktion drehen langsamer oder stehen viele Stunden des Tages still und du denkst dir, oh, was passiert hier? Was passiert mit mir? Werde ich meinen Job behalten? Und selbst wenn ich woanders einen Job fände, wer soll denn dann mein Haus kaufen? Aber da gibt es eine Menge Gründe, warum die Leute da eine neuronale Überregung rutschen könnten. Und Phoenix Contact, das Management hat damals was sehr Interessantes gemacht. Die haben Thema Verbundenheit, sich alle paar Wochen vor ihre Mitarbeitenden gestellt. Wir haben gesagt, liebe Leute, wir sind hier in der tiefsten Krise, die wir bisher erlebt haben. Wir wissen nicht genau, wie es weitergehen wird. Aber wir versprechen euch oder wir versprechen Ihnen, Entlassungen sind das allerletzte Mittel. Wir versuchen alles, um das zu vermeiden. Jetzt, weil die Mitarbeitenden in Kurzarbeit gingen, sind natürlich auch die Löhne gekürzt worden. So, was hat das Management-Team gemacht? Die haben ihre eigenen Löhne prozentual um den gleichen Betrag gekürzt wie die Löhne der Mitarbeitenden in den Hallen. Und haben das die Treppe runter bei allen, haben das mit allen Top-Führungskräften besprochen, also alle außertariflichen Mitarbeitenden, haben sich dann letztlich bereit erklärt und gesagt, okay, also wenn der Großteil unserer Mitarbeit, nämlich die in den Hallen, die Blue-Color Mitarbeitenden, wenn die Gehaltseinbußen hinnehmen müssen, dann machen wir das auch. Und ich habe mit denen damals, also als die Krise durch war, habe ich mit vielen Mitarbeitenden gesprochen und die berichteten mir, sie sagten, wir hatten hier das Gefühl, wir sitzen alle im gleichen Boot. Mhm, mh. Und Interessanterweise war das Jahr 2009 eins der kreativsten Jahre für Phoenix Contact. Also in einer Situation, wo man hätte erwarten können, dass die Menschen alle eher in so einer Übererregung sind, hatten die viel Zugriff auf ihre höheren kognitiven Fähigkeiten und haben viele neue Produkte erfunden. Als ich das letzte Mal mit Gunter Ohle sprach, sagte er, 30% unserer heutigen Cashcow-Produkte sind im Jahr 2009 entstanden. Ein Jahr drauf, als die Krise durch war, haben sie den sogenannten Hermes Award gewonnen, den Innovations Award der Deutschen Messe, und sind allen Mitbewerbern davongelaufen, sind von einer 3 auf eine 7-Tage-Woche geschwenkt, weil sie so viele coole neue Produkte entwickelt hatten. Das ist ein Beispiel, was man tun kann, um in Phasen von neuronaler Übererregung, Verbundenheit quasi zu zeigen, und es zeigt auch, was dadurch geschieht.
Also ein tolles Beispiel für uns, um sich das auch mal vorzustellen, ne, was es für Auswirkungen hat, wenn man so führt, wenn das präsent ist, wenn man als Beispiel, wie die Führungskräfte es gemacht haben, vorausgeht, dass die Mitarbeiter eben das sehr, sehr wohl mitbekommen und die Verbundenheit dann damit wächst. Auch jetzt denke ich, in dieser Corona-Zeit für viele Unternehmen, glaube ich, wichtig, ne? Und alle, die so Führungskräfte haben, da bin ich gespannt, was aus der Kreativität, aus der Not erstmal auch entstehen kann.
Ja.
Sehr, sehr schön. Ich weiß natürlich noch von weiteren schönen Beispielen, was sich da verändert hat. Bei Eckes Granini zum Beispiel, ne? Vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Beispiele erzählen, was sich da getan hat und was so ein Vertrauen auch bewirkt in Mitarbeiter, und das auch in Mitarbeiterhände Verantwortung zu geben. Und dieses Gestalten ist, glaube ich, auch nochmal so eine starke, etwas Starkes für uns Menschen, ne? Wenn wir gestalten dürfen, was das dann für Auswirkungen hat auf einen selber und dann damit aber auch aufs Unternehmen.
Ja, bei denen war das Thema, da ging es aber weniger, also da ging es natürlich auch darum, dass die Mitarbeitenden mehr mitgestalten konnten, aber es ging auch darum, was passiert denn dadurch, wenn man Mitarbeitende mitgestalten lässt. Und was man dort sehen konnte, war, dass die Mitarbeitenden, also die damalige Geschäftsführung, hat bestimmte Fragestellungen gehabt, wo sie gemerkt haben, wir kommen alleine nicht auf die Antworten. Und das ist ein Muster, das siehst du aber überall. Das ist jetzt nicht nur Eckes Granini, sondern das ist ein Muster, das erlebe ich in ganz vielen Unternehmen. Das ist eigentlich eins der Hauptthemen, warum Organisationen oder warum Management-Teams erleben immer öfter, wir kriegen alleine die Kuh nicht vom Eis. Die einzige Chance, die wir haben, ist, wir binden unsere Mitarbeitenden in die Zukunft des Unternehmens ein und wir lassen diese Menschen mitgestalten, Lösungen zu finden. Und bei Eckes Granini war es so, die hatten beispielsweise ein Riesenproblem mit einem Händler, der sie aussortiert hatte. Ausgelistet nennt man das genau, weil sie mussten die Preise erhöhen. Eckes Granini, weil die Lieferanten aus Südamerika die Preise so massiv erhöht hatten. Und alleine wussten sie nicht, wie sie es hinbekommen. Und dann haben sie es in die Mannschaft reingegeben. Und die Mannschaft hat dann gemeinsam Lösungen entwickelt, die dazu führten, dass sie von dieser Handelskette dann doch wieder ins Programm genommen wurden. So, das ist so ein Beispiel. Oder wir hatten ja auch gerade über Otto gesprochen. Die waren ja genau an der gleichen Stelle. 2014, 2015 merkten die, wir haben rote Zahlen in diesem Geschäftsjahr, wir kriegen die Kuh alleine nicht vom Eis. Die einzige Chance, die sie hatten, war, dass sie sagten, okay, wir müssen im Grunde genommen unsere Mitarbeitenden mit einbeziehen, um Lösungen zu finden, wie wir wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Sowas zum Beispiel. Und das ist etwas, das ist im Grunde genommen eine der Essenzen für Kulturwandelprozesse, nämlich Mitarbeitende werden viel, viel mehr einbezogen in die in Dinge, die bisher sonst nur die Führungskräfte alleine entschieden oder entwickelt haben. Das ist, es gab vor einigen Jahren von IBM eine Global CEO Study, da haben sie einige hundert CEOs weltweit befragt und da waren zwei Antworten ganz oft, die immer wieder gegeben wurden. Die eine Antwort war, oder die eine Rückmeldung war, wir sind in einer der komplexesten, herausforderndsten Situationen, in denen wir überhaupt sind und wir wissen noch nicht genau, wie wir da rauskommen. Und zweitens, die einzige Chance, die wir haben, um da gut durchzunavigieren, ist, wenn es uns gelingt, mehr Zugriff auf das kreative Potenzial unserer Mitarbeitenden zu bekommen. Das heißt, dieser Aspekt von mitgestalten können ist auf der einen Seite etwas, was einzahlt auf ein neurobiologisches Grundbedürfnis bei den Mitarbeitenden. Da ist das ganz wichtig. Das heißt, es macht was mit dem Kopf der Menschen. Und das Zweite ist, du kannst sehen, auf der Ebene der Unternehmen sorgt das dafür, dass da plötzlich Lösungen und Ideen entwickelt werden, die sonst im Elfenbeinturm alleine nicht entstanden wären.
Ja, und das hat ganz konkrete Auswirkungen, ne? Also ich weiß bei Eckes Granini, weil ich es frischer gelesen habe natürlich, dein Buch, 70% mehr Umsatz im nächsten Jahr.
Genau.
Also
genau,
ne, das 70% ist ja, da wäre ja 17 schon gar nicht schlecht, ne? Ja. Aber 70%, ja. Ne? Also das, weil man eben den Mitarbeiter mit eingebunden hat und und so kann man das lesen. Also du hast auch verschiedene schon benannt, ne? Die Krankheitsrate viel niedriger bei höherer Verbundenheit, bei Mitgestaltung von Mitarbeitern. Also das ist einfach, da wird das Potenzial, das ja im Unternehmen da ist, und darum geht's ja, die Menschen. Da wird dadurch, dass Führen mit Hirn und Herz gelebt wird, ungeahnte Möglichkeiten entstehen dadurch.
Genau.
Ja, vielen Dank, lieber Sebastian, für das Teilen. Und ich glaube, da gibt's einiges zu entdecken. Einmal natürlich auch über deine Bücher, aber auch sonstige Inputs, die du gibst, Trainings. Wir freuen uns, ja, dass wir dich kennengelernt haben. Und
sehr gerne.
Am Ende will ich dir noch eine Frage stellen, so wenn du nach hinten guckst und dann aber nach vorne zu gucken, 10 Jahre von heute aus, 2032 sind wir dann schon, und du dann nach hinten schaust, welche Schlagzeilen würdest du denn gerne über diese 10 Jahre im Hinblick auf Führung, auf Führen mit Hirn und Herz gerne lesen in den großen Tageszeitungen in 2032?
Also was ich mir wünschen würde, und ich weiß nicht genau, wie man das in eine Schlagzeile packen könnte, was ich erlebe seit Beginn der Pandemie, ist dieses Thema von Spaltung der Gesellschaft und dieses Auseinanderdriften, wie Menschen miteinander umgehen. Und ich würde mir so, so sehr wünschen, dass es da eine Gegenbewegung gibt. Ich habe ja mit dem Dennis Chan zusammen, mit dem Bereichsleiter für Transformation bei der Hamburger Sparkasse, bieten wir ja 3-mal pro Jahr die Kulturwandel-Tools an und haben da über 100 Unternehmen bisher, die dort waren, und die sind alle Teil eines großen Netzwerkes. Und darüber versuchen wir das auch immer wieder einzuspielen, dass dieses Thema von Verbundenheit, Zugewandtheit, ein anderer Umgang untereinander, dass sowas über die Unternehmen an die Mitarbeitenden getragen wird und dadurch ein Wandel in der Gesellschaft erreicht werden kann. Denn ich sehe im Moment keine andere Strömung, wodurch das passieren könnte. Also die Politik wüsste ich nicht, wie die das hinbekommen sollte. Die Medien wüsste ich nicht, wie die das hinbekommen sollten. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, wie können wir Einfluss nehmen, unmittelbar Einfluss nehmen, und jetzt nicht auf so einer Metaebene, sondern so, dass die Menschen es spüren, sind viele Organisationen, die beginnen, in ihrer Organisation eine Kultur zu entwickeln, in der Menschen zugewandter miteinander umgehen. Und dass die Menschen, die diese andere Form der Zugewandtheit im beruflichen Kontext erleben, dass sie beginnen, diese Zugewandtheit in die anderen Lebensbereiche zu übertragen, wie sie mit Freunden, wie sie mit ihrer Familie umgehen. Das fände ich wirklich wunderbar, wenn das gelingen könnte.
Also die Schlagzeile in 2032, die Veränderungen in unserer Gesellschaft sind sichtbar. Das Miteinander von Menschen in Unternehmen, in Gemeinden, in der Politik hat sich verändert zum Wohl und zum Guten für uns alle. Das ist doch.
Ja, aber wahrscheinlich, ja? Das ist ja viel zu lang für eine Schlagzeile.
Das ist viel zu lang,
die,
ne?
Schlagzeile, genau, die Schlagzeile würde lauten: Umfrage XY sagt, Menschen fühlen sich heute viel verbundener zueinander als noch vor 10 Jahren. Hm. So sinngemäß.
Also da reagiert mein Herz, meine Emotion auf jeden Fall auf diese Sicht von dir, Sebastian. Und da wollen wir uns mit hineingeben als noch kleine Bewegung führen mit Herz in dieses große Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, damit genau das passiert. Ja, dass wir zugewandter, verbundener Verbundenheit spüren miteinander und dann gestalten. Unser Umfeld gestalten, unsere Unternehmen, unsere Gemeinden zum Wohle von uns allen. Das ist doch richtig, richtig schöner Gedanke. Und da lohnt es sich, gemeinsam unterwegs zu sein.
Ja, und da lohnt sich dann auch mein neues Buch Leben mit Hirn, weil da schreibe ich ganz viel darüber, wie es uns selbst gelingt. Wie es uns selbst, da gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Verbundenheit und ein ganzes Kapitel zum Thema Wohlwollen. Wohlwollen uns selbst und anderen gegenüber und vor allem auch, wie wir das in uns durch ganz einfache Übungen jeden Tag ein Stückchen weiterentwickeln können.
Sehr schön. Da können wir gerne mal an anderer Stelle nochmal sprechen oder widersprechen.
Können wir
so, ja, und ein paar Sachen vertiefen. Da, genau, das nehmen wir mal im Blick, Sebastian. Heute vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank für deine Erfahrungen. Für alles, was wir heute auch hören durften. Und ich denke, da war einiges dabei für unsere Hörer und Hörerinnen. Von daher herzlichen Dank an dich.
Sehr, sehr gerne.
Und wir hören uns wieder mit dem Espresso für die Führungskraft. Wie immer, mittwochs. Bis dahin, macht's gut.